Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ciao zusammen, wir sind wieder mal in unserer Podcast-Mansarde. Schön, seid ihr dabei. Anja, letztes Mal haben wir eine Folge über Lola Dolora gemacht mit Endometriose. Du warst ja an einem Stand, am Waisenhausplatz in Bern. Sag mal, wie war das so?
Sehr gut. Ich würde sagen, kalt, aber herzlich. Viele Leute sind gekommen, wirklich Infos sind geflossen. Ja. Und mich hat so sehr gefreut über alle anderen Kanäle, wo Rückmeldungen sind gekommen, Fragen sind gekommen über Endometriose. Es hat mir wirklich wieder gezeigt, dass es ganz wichtig ist, das Thema.
Hat sich in diesem Fall bestätigt? Also ja. Und hat sich vielleicht auch gelohnt, dass wir gewartet haben, bis wir ein bisschen mehr Zuhörerzahlen haben. Wo jetzt möglichst viel das gehört haben. Es waren wirklich sehr viele Downloads von dieser Folge. Hat uns natürlich besonders gefreut. Und übrigens, neuerdings sind wir auf LinkedIn. Also Villa Margherita Podcast kann man finden auf LinkedIn. Wir schauen mal, was auf diesem Kanal noch auf uns zukommt. In der letzten Folge haben wir eine Bauchgeschichte gehabt mit dieser Endometriose. Und auch in der heutigen Folge geht es um eine Bauchgeschichte. Es geht um das sogenannte zweite Hirn. Oder wir können auch sagen, das pupsende Hirn. Und
Janine stellt euch nicht Peppa Wutz, sondern Pipa Pups vor.
Das ist gut. Ja, sehr schön. Danke für die Einleitung. Ich werde gerade als erstes fragen, was ich zum Wort Reizen so in Sinn kommt.
Reiz.
Mhm. Reizüberflutung.
Ich bin gereizt, die verrückt.
Mhm. Prämenstruelles Syndrom.
Aufreizend.
Reizwäsche.
Ja.
Gereizte Haut.
Ja, genau.
Ja, Reizdarm ist eines der heutigen Themen. Und all die Redewendungen weisen eigentlich darauf hinweisen, dass es mit dem Nervensystem zu tun hat, der Darm. Und das hat in der Evolutionsgeschichte eigentlich noch ist ganz interessant, dass bei den Polypen und den Würmern zuerst der Darm war und dann quasi zur Nahrungserkennung sich um den Darm wie Lippen gebildet haben, die dann dort zum besseren Können von der Umgebung das Hirn entstanden ist. Also es geht ums Darmhirn. Heute. Und zwar ist der Fall, den ich euch vorstelle, Pippa. Sie ist 35, eine erfolgreiche Bankerin am Paradeplatz. Sie ist eine Apothekenstammkundin, sieht super aus, schlank, durchtrainiert. Sie hat einen sonst einen sehr gesunden Lifestyle, kommt aber heute in die Villa Margherita Apotheke und erzählt, dass sie vermehrt Schocki-Attacken hat und sehr gereizt ist, total pleite. Es hat stark zugenommen die letzten Monate und gelegentlich hat sie jetzt auch Bauchschmerzen.
Mhm. Also nicht unbedingt, sie hat nicht einen dicken Bauch, wo sie zugenommen hat, also das ist, sondern einfach wirklich wegen diesen Bleiungen.
Sie hat Bleiungen, genau. Ja. Und auch das schlägt sich in der Partnerschaft nieder. Es gibt Spannungen. Einerseits, weil sie gereizter ist, aber auch, sie will keinen Sex mehr, weil sie immer das Gefühl hat, sie müsste pupsen.
Ja, das
während dem Sex ist ein bisschen unangenehm.
Ja,
und Corona hat ihr sehr geholfen. Sie durch die Bleiungen nicht musste an Meetings oder am Aperos und Mittagessen. Das hat sie total gehemmt. Es war ihr peinlich gewesen. Und jetzt, wo die Massnahmen gefallen sind, hat sie ein bisschen lieber wieder so Meetings wahrzunehmen, eben wegen ihren Bleiungen.
Also man kann sagen, dass die Bleiungen... Also ein kleiner Einschub. In der Apotheke sagen ja die Leute, wenn sie kommen und Bleiungen haben, meistens meinen sie, ich muss viel furzen. Ja. Oder? Und sie sagen, nein, ich habe Bleiungen. Das ist so ein bisschen der Modus, wie Wendy, für ein anständiges Wort wie zu haben. Und bei ihr ist es jetzt wirklich eine Einschränkung von ihrer Lebensqualität, kann man so sagen, oder?
Ja, also Pippa hat schon erzählt, dass sie ihr Verdauungsproblem seit dem Studium bekannt sind. Dass also sie mal normal, dünn, dick hat müssen stuhlen. Das ist auch immer noch so. Aber dadurch, dass sie einen gesunden Lifestyle hat, hat sie das recht gut im Griff gehabt. Im Moment funktioniert es einfach nicht. Und es ist auch so, dass sie in der Nacht aufwacht und schwitzt mit Herzrasen. Sie hat das Gefühl, es könnte vielleicht an den Hormonen noch liegen. Ja,
sie hat man sicher untersucht, oder?
Hat man sicher
oder untersucht. Hoffentlich.
Ja, nichts, also beim weiteren so. Fragen hat der Pippe auch erzählt, das Darmproblem, das hat sich dann aufgelöst. Immer wenn jemand mit Darmproblem kommt, muss man halt auch mal fragen, ob es einen Arzt gesehen hat. Und das hat sie dann bestätigt, dass sie das Reizdarmsyndrom so festgestellt oder diagnostiziert bekommen hat vom Gastroenterologen.
Also eben die ganze Hormongeschichte, sie abgenommen worden, sie hat nicht irgendeine, sie wacht nicht auf in der Nacht wegen dem Schwitzen, wegen der Menopause.
Wie alt ist sie schon wieder?
35, ja. Aber ich tue das noch auflösen, wieso das sehr ähnlich kann sein. Genau. Und einfach ihre Gereiztheit hat sie dazu bewogen, dass sie auch zum Psychiater ist. Und hat irgendwie gefunden, nein, es führt zu weit, also depressiv will sie nicht sein und Psychomedis will sie auch nicht. Ja. Aber schlussendlich hat sich der Fall ein bisschen mit dem Reizdarmsyndrom aufgeschlüsselt, dass einfach die Beschwerden von dem Syndrom, die sind halt mal stärker und mal schlechter. Und wieso es gerade im Stress stärker ist, erfahren wir gerade.
Ja, ich kenne das ja auch ein bisschen mit Reizdarmsyndrom. Also, jetzt gibt es zum Beispiel auch Patienten mit Endometriose, kommen viel mit diesen Geschichten, ja, total bleit, müssen irgendwie den Gurt auftun oder den Hosenknopf auftun, je nachdem Situation. Also, so Endopelli, sagt man, ist das so ein Ausdruck, der zwar nicht zu den Lehrbuchsymptomen gehört von Endometriose, aber ist wirklich sehr, sehr häufig. Und das ist ja sehr etwas, eigentlich auch etwas, was sehr häufig vorkommt, dass man unter Reizdarm leidet. Typische Symptome sind eben so chronische Bauchschmerzen, eben so wechselnde
Stuhlgewohnheiten.
Konsistent. Also manchmal eben verstopft, manchmal eben dann wieder dünn. Und dann die Blähung eben. Und ich muss sagen, Frauen sind mehr betroffen als Männer. Und wie so die Endometriose, 10-15% der Bevölkerung ist betroffen. Es wird durch chronischen Stress gefördert, das weiss man heutzutage so. Weil Stress verändert eigentlich auch die Darmdurchlässigkeit und die Beweglichkeit des Darms. Mhm. Also wird wirklich gelähmt durch Stress der Darm. Mhm. Weil ich weiss, dass so stressbedingte Störungen erhöhen das Risiko für einen Reizdarm fast um das Doppelte.
Das ist noch extrem, ja.
Und es ist ja wirklich ein riesiges Forschungsthema, also der Zusammenhang zwischen Darm und Hirn, was sich in vielerlei Hinsicht zeigt. Das gibt es so in der Sprache. Man sagt ja zum Beispiel, wenn man Angst hat, sagt man, ich habe Schiss, etc. Es gibt verschiedene so Ausdrücke, wo das, also im Volksmund...
Schlägt man auf den Magen.
Schlägt man auf den Magen. Oder Bauchgefühl ist auch so ein... So ein Ausdruck, der eigentlich das wie zeigt, dass das schon lange bekannt ist und in der neueren Forschung sich wieder zeigt, dass es, das kann man so nachweisen, also quasi die Zusammenhänge. Und man weiss immer mehr. Und Reizdarm heisst übrigens auch IBS, Irritable Bowel Syndrome. Mhm. Das häufig liest man da auch, wenn man dazu liest, einfach von IBS.
Stips mit B.
Ja. Genau, IBS-Patient.
Also IBS, aber nicht mit P.
Genau, nicht auf der Intensivstation.
Noch gerade nicht.
Ja. Interessant ist eben die Forschung, ein Syndrom ist meistens so die Ursache nicht geklärt, aber beim Darm weiss man, oder bei dem Reizdarmsyndrom weiss man, dass der Vagusnerv, das ist der Nerv, der den Darm versorgt, also der dort autonom funktioniert, vom Zentralnervensystem abgelöst quasi, dort der Darminformation eigentlich verarbeiten, wahrnehmen, Signal geben und gibt auch im Hirn wichtige Infos. Also der Darm ist mit dem Hirn wie in einer Achse gegenseitig verbunden. Und der autonome Vagusnerv, der lässt sich in zwei Teile aufspalten. Also der Parasympathikus, das ist der, wenn er aktiv ist und eben entspannt. Das ist ein bisschen paradox. Also wenn er aktiviert ist, hat man Entspannung, die Herzfrequenz nimmt ab, die Atmung tut sich beruhigen. Und eben die Verdauung zu fördern, wenn der aktiviert ist.
Ihr sagt ja Rest and Digest.
Ja, Rest and Digest, genau. Und der Sympathikus, das ist der, wenn der aktiv ist, wo man wirklich super flüchten kann, also wo eben die Verdauung hemmt, dass man während dem Säckchen nicht aufs WC oder in die Hose machen muss. Muskeln gut durchblutet.
Ja, genau. Ja. Und wo man auch macht, dass man nicht muss aufs beißeln oder wo das Herz dort aktiviert hat, das Frequenz zugeht. Und das hat auch in der Evolutionsgeschichte den Grund, dass wenn man muss flüchten, dass sofort der Parasympathikus unterdrückt wird.
Mhm. Ja, man muss flüchten oder man muss kämpfen, fight and flight.
Genau, und einfach der Durchstress macht halt, dass der Parasympathikus eben weniger aktiviert ist, also die Verdauung auch unterdrückt ist und dort nimmt der Stress einen enormen Einfluss.
Mhm. Das stimmt, also der Vagusnerv, der kann Symptome auslösen, wie eben auch in der Perimenopause bekannt sein, also Schwitzen, Schlaflosigkeit, Herzrasen, ja, auch Zyklusstörungen, das ist ja sehr anfällig, der Zyklus auf so Stress. Und eben der Grund ist eigentlich, dass man den ein bisschen unsympathisch Sympathikus aktivieren und unser Parasympathikus, also unser chillig Teil, hat zu wenig eigentlich Zeit, um zu chillen.
Das erklärt den Input vom Anfang, oder? Du hast gefragt nach dem Auto, Pipa, Alter, nicht nach dem Auto. Sie fährt Ferrari, nein, Pipa ist 35, wäre ja ein bisschen verheerend, wenn sie schon in die Wechseljahre käme. Aber es ist wirklich so, Stress kann so weit den Parasympathikus ausnocken, dass ja, man das Gefühl hat, man kann nicht mehr schlafen, man schwitzt, man ist in den Wechseljahren. Genau.
Mhm. Ab wann muss man an die Wechseljahre schon? Perimenopause, denke ich, 38, auch Anja?
Das muss man eigentlich immer da denken. Wenn man
aber nicht bei 35?
Ja, unter 1% kommt da unter 40 in die Wechseljahre.
Okay.
Und unter 30 ist es 0,1. Ja. Also es gibt alles.
Aber Pippa hat noch mal Glück gehabt.
Mhm. Also wir wissen jetzt, dass Pippa einfach Stress hat, also Stress mit ihren Bleigen, das tut den ganzen Teufelskreis wie nähren. Und jeder Stress tut das Reizdarmsyndrom verschlimmern, weil es eben auch die Darmbewegungen dort hemmen. Also man hat nicht mehr das schöne rhythmische, Bewegung im Darm. Und es ist eher alles entzündlich.
Hat es auch mit dem Cortisol, das Stresshormon ist ja das Cortisol eigentlich. Also, dass das Einfluss hat auf den Darm.
Das ist so. Also Cortison, wenn das mal aktiviert ist, dann dominiert das so ziemlich alle Hormone. Einfach auch als, das ist ganz im Zentrum von der ganzen Biochemie von diesen Hormonen. Aber jetzt, was hast du jetzt so gefragt?
Cortisol, ja. Das spielt die erste Geige, oder? Mhm. Und das ist wie im Orchester, wenn dann da quasi ein alleiniges Spiel wird, erschöpft sich aber auch das Cortisol, also die Geige von da an quietschen. Irgendwann ist im Durchstress erschöpft sich dort neben ihrer Rinde. Und dann sind die Stressblocke dann wie noch einmal doppelt gestraft, weil sie antriebslos sind. Also Cortisol macht ja auch den Antrieb, eben das Ankicken von dem Sympathikus, dass man kann schnell reagieren, davon säckeln. Und wenn das sich alles erschöpft, dann kommen wirklich körperliche Beschwerden und die Betroffenen haben das Gefühl, ich schaffe fast nicht mehr ins Mikro einkaufen, ist alles. Die kommen jetzt eben schnell ins Schwitzen und Herzklopfen und haben das Gefühl, hey, was ist mit mir los?
So die kleinste Anstrengung ist wie zu viel, also echt die totale Erschöpfung.
Genau.
Ja. Wir wissen auch, dass zum Beispiel über die Hälfte von diesen IBS- oder IBS-Patienten auch wirklich Angststörungen haben, Panikattacken oder soziale Phobien bis zu Depressionen.
Also ist nicht nur wegen dem Furzen selber, sondern wegen
der Erschöpfung von dem ganzen System. Ja. Aber das sollten wir jetzt selber noch erzählen.
Ja. Es ist einfach wirklich, als Bild gefällt mir gut, es gefällt mir und es erschreckt mich auch ein bisschen, dass der Darm eigentlich ein Sinnesorgan ist.
Mhm.
Ich habe mal ein Buch gelesen, das heisst, der Tod sitzt im Darm. Und dort habe ich mir gedacht, der Arm, das ist ja furchtbar.
Der Arm tot,
hast du gemeint? Der Arm tot, ja, nein, wenn er im Darm sitzt, ist eigentlich das Schrecklichste. Aber es zeigt, also die Naturheilkunde hat sich schon lange auch mit dem befasst, es geht immer um den Darm, es ist manchmal fast erschöpfend. Aber darum ist jetzt eigentlich der neue Ansatz, oder neuer Ansatz, und das neue Wissen, das man dazu hat, dass man den Darm wirklich als Sinnesorgan wie anschaut. Man kann das gar nicht mehr so trennen vom Hirn. Also die direkt zusammen interagieren, der Darm und das Hirn.
Und Pippa hat ja auch, also sie hat zwar die Reizdarm-Diagnose
hat sie gehabt, aber gleich bei der psychischen, also die Resilienz, die abgenommen hat, also die Stabilität, die psychisch, dann geht man gleich zum Psychiater. Und das ist in diesem Ansatz eben ein wichtiger Punkt. Also der Darm ist mehr als nur ein Verdauungsorgan, das Stuhlen und Furzen und Sachen aufnehmen kann, sondern nimmt eben durch als Sinnesorgan auch Einfluss auf unsere Psyche. Also macht eigentlich auch ein bisschen Balance zwischen Körper und Psyche. Und das wird in Zukunft sicher auch die Psychiatrie noch ein bisschen revolutionieren.
Ja. Und es geht eben über das hinaus, dass die Ernährung wichtig ist, oder? Das kommt ja auch zuerst in den Darm rein und nachher hat es eine Wirkung, sondern einfach ganz allgemein der Zusammenhang, einfach der Darm als, ja, als wie ein Sensor von was so läuft.
Es ist ja nicht nur der Sensor, sondern der Darm hat ja scheinbar so ein Gedächtnis.
Das finde ich mir ganz verrückt.
Ja, ja, also wir sagen ja auf den Bauch hören und das Darmgedächtnis, das ist sehr komplex. Und der Darm tut einerseits unabhängig vom Hirn Informationen, auch psychische Erfahrungen wie Traumata, speichern und Signale im Hirn senden, was mit dem selbst passieren. Und eben auch Stress tut auf die Darm-Hirn-Achse Einfluss nehmen. Also einerseits direkt aufs Hirn, aber auch über Darmbotenstoff. Und man weiss zum Beispiel auch, dass Milchsäurebakterien, wenn man die zu sich nimmt, die Stressfolgen im Darm reduzieren.
Das ist schon mega interessant. Also dass wirklich du quasi durch eine gestärkte Darmflora mit Stress kannst du besser umgehen, so die kleinen Helfer im Darm. Da musst du schon mal auf die Idee kommen.
Ja, es sind über 100 Millionen Nervenzellen, die über den Vagusnerv, den wir hatten, Signal losschicken. Und spannend finde ich, dass etwa 90% von der Kommunikation vom Darm und Hirn kommt vom Darm aus zum Hirn und nicht umgekehrt. Also nur etwa 10% von der Signale gehen vom Hirn dann auf den Darm.
Das ist sehr spannend.
Ja. Das ist wie ursprünglich, hast du ja vorher gesagt, dass zuerst bei diesen Würmern haben die auch zuerst den Schluss, hast du gesagt, dass der Darm
Also zuerst der Darm und dann hat sich das Hirn, weil das eigentlich quasi wie eine bessere Nahrungsaufnahme ermöglicht hat. Aber ja, zum Überleben ist das Essen zuerst gewesen.
Bevor man davon denken.
Aber eben wichtig ist ja auch, man denkt immer, Hormonausschüttung ist ja voll vom Hirn. Also das ist ja so der Hauptausschüttungsort. Aber, und über das reden wir jetzt auch noch, es werden sogar Hormone ausschüttet im Darm. Also nicht nur das Gedächtnis, also er schüttet sogar auch so wichtige Botenstoffe auf.
Genau, also man hat die Nervenzellkommunikation, die Reize werden ja übermittelt durch eben sogenannte Botenstoffe, da gibt es ganz viele, aber der quasi vom Darm aus kommt und unser Glücksempfinden extrem beeinflusst, das ist Serotonin, das haben sicher viele schon gehört, das kommt schon auch im Hirn vor, wird auch ganz wenig produziert, aber die Produktion vom Serotonin ist zu 95% im Darm selber.
Das ist verrückt.
Und macht eigentlich unser Serotonin-Glück aus. Also das bringt uns Gelassenheit, Ruhe, auch die Angstfreiheit. Mhm. Es hat noch weitere Funktionen am Nervensystem, die eben vom Darm quasi rausgesendet werden. Und das beeinflusst dann wiederum Schmerzempfinden, den Schlaf, Sexualverhalten. Ja.
Und am Darm selber hat ja Serotonin auch eine Wirkung. Das tut das rhythmische Zusammenziehen und das Entspannen von Darmmuskulatur koordinieren,
ja,
oder?
Ja, das ist wie mehr die Wellen quasi, die rhythmische Welle. Und das gibt eigentlich auch das wohlige Gefühl, wenn das rhythmisch abläuft.
Oder kann man sagen, wenn Serotonin fehlt, ist der Darm gereizter?
Absolut. Und es ist noch spannend, jetzt wo der Frühling wieder langsam, also heute nicht, es schneit draußen, aber wenn die Sonneneinstrahlung wieder länger ist, also länger hell ist, dann tut Serotonin eigentlich das Regime wieder übernehmen und im Winter ist das mehr Melatonin.
Das ist ja die Schaukel, gell? Ist das nicht die Melatonin-Serotonin-Schaukel?
Ja, also die Helligkeit tut machen, dass quasi Serotonin bleibt und Dämmerungseindunkeln macht eben Melatonin aus dem Serotonin. Das wird aus dem produziert und halt im Winter, weil die Tage länger dunkel sind, wird mehr vom Serotonin ins Melatonin umgewandelt.
Und ich möchte an dieser Stelle noch den Tipp noch einmal in Äther reinwerfen. Am Morgen, wenn man nicht recht wach wird, in hell Himmel hineinschauen. Selbst wenn die Sonne nicht scheint, über das Auge kann man das Melatonin deaktivieren.
Mhm. Es gibt noch einen weiteren interessanten Botenstoff, den auch als Glücksbotenstoff die Leute kennen. Das ist das Dopamin. Das ist der Stoff, das wird auch im Darm gebildet und auch auf unser Hirn und unser Nervensystem einwirkt für alle Glücksempfindungen. Und das Dopaminglück könnte man eigentlich so als Freude, Optimismus, Kraft oder Kreativität. Und die Rauschdrogen verstärken den Dopamineffekt eigentlich verstärken für kurze Zeit. Und wenn das Dopamin wieder abfällt, dann gibt es den Kater. Und das wirkt eben über das Belohnungssystem. Also Dopamin oder wie Belohnung geben. Und spannenderweise macht Zucker das auch. Also wie eine Rauschdroge dort Dopamin helfen ausschütten. Mhm. Und dann schon im Maul nimmt also fährt das an. Und sobald aber der Zucker im Blut ist und das Insulin dann wieder weggeschafft, wird im Hirn der Zucker und das Dopaminflash wieder entzogen und dann kommt der Entzug.
Das erklärt vielleicht ein bisschen, du hast ja gesagt, die Pippa, die hat so wahnsinnig Lust auf Schokolade.
Genau.
Das hängt in dem Fall mit dem zusammen.
Genau, und das Wechselspiel mit dem Darm und dem Schokoess und dem Entzug, dass du täglich das Gefühl von gereizt sein auch verschlimmern.
Könnte so Gummibärli sein, es muss nicht Schocki sein, gell?
Ja, nein, einfach alles, wo schnell zu einem Blutzuckeranstieg führt. Also es kann im Prinzip könnte es auch süße Milchreis sein oder einfach alles, was schnell ins Red Blut Bull. Flascht. Red Bull.
Ja, sollte nicht, und bin irgendwie weniger glücklich.
Ja, gell, Anja sieht ein bisschen sorgenvoll aus.
Aber was wir so ein bisschen in Vorbesprechung nur noch schnell so Dopamin, Serotonin, wirklich besprochen. Und was mich extrem hat fasziniert, ist, dass du hast gesagt, Janine, in Kombination mit frischer Luft und Bewegung führt eben, dass Serotonin und das Dopamin wie mehr ausgeschüttet werden. Ja. Und so, das führt dann zum lebendigen Wohlfühlmix. Und
das dann ist ein richtiger Cocktail.
Ein Cocktail, genau. Und dann habe ich an eine liebe Freundin müssen denken, die immer sagt, wenn wir etwas abmachen, weisst du nicht, komm ich gleich käfeln, sondern komm ich gleich laufen. Und ich immer so, hä?
Aber, ich habe
ja, aber jetzt, in Zukunft mache ich das.
Sie sehen mega glücklich aus.
Ja.
Aber ich habe das an der Uni, an der Prüfungsvorbereitung, wenn ich so gestresst war, bin gemerkt, es geht nicht mehr ein, bin ich auch im Wald und laufen. Mhm. Und das Atmen und das Schnaufen, das beruhigt schon. Das
also
kann ich bestätigen.
In dem Moment herzlichen Gruß an die Zuhörerin, die ich jetzt gerade angesprochen habe.
Genau.
Hey, aber jetzt zurück zur Schoggi. Wenn wir noch mal bei Schoggi bleiben? Wegen dem Zucker, oder haben wir das schon abgehängelt?
Nein, aber wir können noch ein bisschen über Zucker reden. Der Zucker ist ja, du hast vorhin gesagt, Janine, das hat so ein belohnendes Element drin. Und der Hintergrund ist das Dopamin, wo wieder hinter steckt. Und ein bisschen das Problem ist, seit man den Zucker industriell herstellt, gibt es viel zu viel. Und alle haben es ja gerne. Also bei einem Baby auch, gell, Anja, wenn sie auf die Welt kommen, gibt es ihnen ja manchmal ein bisschen Zucker, wenn sie eine strenge Geburt haben. Gibt es nicht so Dextro?
Nein, also die Frühgeburtchen, die so mega Stress haben, die können so an einem Glukosestängel
züngen. Ja, wir haben auch mit den Kühen, die geboren haben, die gekauft haben, Kaffeeschnaps mit ganz viel Zucker.
Aber wirklich, siehst du jetzt?
Zur Stärkung. Aber der Grund ist, dass in den Urzeiten eigentlich Zucker eine Rarität war. Und wenn man das hat können essen, hat das sofort Kraft gegeben, um nach weiteren Quellen zu suchen. Das heisst, wenn man Zucker gefunden hat, hat man gewusst, man ist auch auf dem richtigen Weg nach Nahrung. Und darum hat man diesen Hintergrund, oder? Dass das gekoppelt ist mit dem Belohnungssystem, weil man dann etwas wirklich gut gemacht hat fürs Überleben.
Bist du auf dem richtigen Weg, wenn du den Zucker findest. Und jetzt ist es ja fast ein bisschen das Gegenteil. Ja. Also mittlerweile auch den ganzen Anti-Aging oder Longevity-Trends, redet man ja davon, dass man eigentlich immer ein bisschen fasten und ein bisschen Hunger haben. Also, dass man eher der Blutzucker, also wenn man auch schaut, wie häufig Diabetes mittlerweile vorkommt in der Bevölkerung, das ist ja schon, man könnte schon fast von einer Seuche reden, wenn das jetzt nicht so vorbelastet wäre. Und es gibt immer mehr eben Fasten-Timeouts, kommt wieder zurück. Also das, dass du eine Zeit lang einfach mit dem Zucker ein bisschen runterkommst, auf Ketonkörper umstellst. Und es gibt sonst, ja, also es gibt ja sogar, müssen wir unbedingt mal Folge darüber machen, aber durch die Verzuckerung von der Zelloberflächen gibt es sogar mittlerweile Leute, die leicht dosiert immer Metformin, das ist ein Diabetes-Medikament, einnehmen, kommt vor allem aus Amerika. Aber das tun wir uns noch sparen für eine andere Folge.
Ja, es ist eigentlich so, dass die heutig verfügbaren sehr hohen Zuckermengen das Hirnbelohnungssystem abstumpfen. Dopaminausschüttungen werden dadurch geringer. Also dass der Reiz, es ist wie überreizt, dass es nicht mehr die Freude gibt. Und dann steht halt auf das so Freudlosigkeit und Interessensverlust. Genau, also es braucht im Fall von der Pippa eigentlich kein Psychiater, sondern eine Stabilisierung von dem Zustand.
Oder ein Fastenstreich.
Ja, sehr fast ein Streich. Streich.
Streich, spielt man einen Streich. Nein, also, ja, wenn wir mal zurück zu dem Reizdarm, oder? Jetzt haben wir ja viel über Zucker, Schoki gehört. Und du hast ja vorhin erwähnt, dass die Milchsäurebakterien auch gegen Stress helfen. Wir haben Milliarden von diesen Bewohnern im Darm, die haben wir auch schon mal voll gemacht. Und helfen die wirklich jetzt, unsere Psyche zu stabilisieren?
Ja, das ist echt so beleidigt. Bei den IBS-Patienten, also Reizdarm-Syndrom-Patienten und Patientinnen, hat man können feststellen, dass die eigentlich eine starke Abnahme der Artenvielfalt im Darm haben. Und durch das fehlen auch Vitamine, Nährstoffe, Fettsäuren. Es gibt wieder so einen ganzen, wie sagt man, Teufelskreis. Also die Schleimhaut wird schlechter, die Abwehr dann auch. Sie sind anfälliger auf Allergien. Und eben das Missverhältnis, die Dysbiose oder das
Artensterben.
Ja, das Artensterben im Darm. Das macht dann auch, dass Keime halt dominant werden, die auch Bleigen mit verursachen.
Ah, oder? Da werden wir wieder.
Darum ist sie dann so am Pupsen.
Sie bekommen mehr Platz in dem Sinn.
Genau, einerseits eben die Darm-Hirnachse, wo triggert ist und der Darm ist wirklich nervös. Das macht Bleig und zusätzlich das
an. Also es gibt dann so einen
Sturmwind im Stress.
Ja.
Und wie ist es eigentlich mit der Kommunikation von der Darmflora mit dem Hirn? Gibt es da neue Daten oder Studien?
Das gibt es, aber das ist wirklich mega komplex. Mhm. Also wir wissen einfach, die Bakterien, die leben wirklich die leben ganz eng aufeinander. Also es sind auch sehr viele. Und man hat ja mehr Darmbakterien, als man sonst Körperzellen hat. Und darum haben die einfach auch so einen grossen Einfluss. Und die sondern ja auch Stoffe ab, zum Beispiel Milchsäure.
Das oder auch Gas eben.
Aber, ja, genau. Das ist eine kleine Fabrik. Und die tun auch durch das Milieu beeinflussen. Also Milchsäure macht je nachdem, wo die Bakterien sind und welche das auch sind, hast du einen anderen pH-Wert. Das hat wieder einen Einfluss auf die Darmschleimhaut. Hinten dran hast du die ganzen Immunzellen, auch im Darm. Und wiederum hinten dran ist noch die Nerven, also es ist mega auf engem Raum und das ist eine ganz enge Kommunikation zwischen den Darmbakterien und den Schleimhäuten und dann in weiterer Instanz auch mit dem Hirn.
Ja, und eben typisch auch beim Reizdarm ist, man sagt dem SIBO, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also man hat zwar weniger Arten, aber die man hat, fangen an zu wuchern und gehen eigentlich vom Dickdarm in den Dünndarm. Und der ist nicht so besiedelt, der Dünndarm. Der muss ja aufnehmen, verdauen. Mhm. Und das tut dann wie die Schleimhaut angreifen, die Schleimhaut wieder permeabel. Und
durchlässig.
Die Entzündung, genau. Einfach das, was die Pippa spürt, ist eigentlich alles erklärbar in dem ganzen Kreislauf. Also es tut, ja.
Was mich auch immer hat, noch fasziniert, wo ich wegen der Haut auch meinen Darm musste sanieren, und dachte, what? Aber es stimmt ja, dass so eben die Dysbalance im Darm mit den Bakterien, dass die auch zur Entstehung von Krankheiten können führen können, wie vermehrt Allergien oder auch Autoimmunerkrankungen. Das finde ich wirklich...
Das ist ein riesen Forschungsgebiet. Also wir stehen in Symbiose und es entscheidet, also wie die ist, entscheidet darüber, wie gesund oder wie krank wir sind.
Gut, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen zusammenraffen, was wir jetzt an Pippa mitgeben oder empfehlen.
Diagnostik müssen wir glaube ich mal machen.
Du hast ein bisschen Lust auf Ordnung heute, Anja.
Ich glaube.
Ja,
ich
habe so nicht kenne ich dich gar nicht.
Ja. Die am ersten Zyklustag. Ja.
Das du bist schon beim Fasten.
Nein. So. Ah, ja, genau, man ist ja kreativ, wenn man fastet.
Ja, jetzt so klare Gedanken, kein Brain Fog. Ja. Nein, aber sorry,
also Diagnostik.
Haben wir nicht noch über King reden?
Der redet über King, komm.
Ja, nein, ich finde einfach das mit dem, ich finde es so ein spannendes Thema und man ist ja selber viel auch konfrontiert mit Kindern. Immer wenn die gestresst sind,
also wir jetzt auch.
Was? Also ja, jetzt
wir in unserer Lebensphase.
jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Die haben ja häufig Bauchweh. Mhm. Kinder haben häufig, wenn sie gestresst sind, Bauchweh. Ja. Und dann gibt es ja die verschiedenen Erklärungen. Ja, die können halt den Schmerz noch nicht so genau zuordnen. Etc. Oder der Bauch ist noch so gross im Verhältnis zum anderen Körper. Aber eigentlich ist ja, vielleicht ist es eben wirklich wie es ursprünglich bei den Würmern mhm. war. Die spüren das vielleicht wirklich dort, wo es ist. Vielleicht ist ja das die reinste
Form. Also es ist nicht vielleicht. Also das hat ja jetzt die Forschung beleidigt, dass es die Darmhirnachse mhm. gibt. Und mhm. bei den Kindern sowieso. Und, mhm. ja. Und die Hände, die sind ja noch im Aufbau vom Darm, auch mit ihrer ja. Flora. Mhm. Und darum sollte man so ein Bauchweh schon nicht einfach abtun. Ja. Also da ja. kann wirklich etwas dahinter stecken.
Und dort habe ich jetzt...
Also nicht etwas Schlimmes, sondern eben nein, so etwas, dass man so wirklich den Darm
aufbauen kann. Ein bisschen bei der Bipa, weil man ja. sieht, wie schnell dass man in diesem Teufelskreis ist, mhm. oder?
Mhm. Was ja gut ist, wenn man jetzt so ein Probiotikum nimmt, du hast relativ schnell einen Effekt. Also auch auf die Leigen, das wirkt relativ schnell. Du hast häufig auch eine grosse Zunahme von der Kotmenge. Mhm. Das habe ich auch immer gesagt bei den Kindern. Es kann das sein, dass der Hafen, also wenn es jetzt kleine
voll
Kinder
ist, der Topf voll
der ist. Topf, der wirklich bis oben voll ist, wo vorher vielleicht nur so ein paar Geissengegeli mhm. drin waren. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Aber was würdet ihr jetzt bei Kindern probiotikamässig empfehlen? Die können ja noch nicht...
Da gibt es extra, Mama, es gibt Pulver.
Pulver.
Mhm. Und es gibt extra für Kinder mhm. tätig. Ah. Und lustigerweise, die Kinder haben ja nicht weniger Bedarf an Bakterien, die haben auch ihre mhm. Milliarden. Also es gibt auch Produkte, wo genau das Gleiche ist für Gross und Klein. Mhm. Okay. Sogar die Schulmediziner regelmässig geben, wie das Parenterol. Das ist die Dosierung für Gross und Klein eigentlich praktisch.
Macht Sinn, weil der Darm... Ja. Ja,
aber sind das nicht Kapseln? Es gibt so einen Pulver mehr.
Ja, also wenn man richtig Einfluss nehmen will, braucht es ein Pulver. Und das sind die Probiotikum, die Priska gesagt hat. Also okay. Man fügt die guten Darmbakterien zu in Form von einem Pulver.
Ich muss das jetzt einfach noch schnell loswerden. Ich weiss, die Empfehlungen kommen erst am Schluss. Aber es gibt neue Erkenntnisse zum Melatonin, was es auch neu als Creme gibt, wo bei Kindern manchmal kann Wunder wirken. Also
und Melatonin.
Ja. Also bei, ja, genau. Aber ja. als Creme ist ja. zum Beispiel bei Kindern, die noch nicht so gerne Kapseln schlucken, ja. ist das mega gut. Also Melatonin ist gerade nach dem Progesteron mein neues Lieblingshormon.
Ja, aber das ist noch ein guter Einwurf von dir, Priska. Weil nebst einem klassischen Darmaufbau mit Probiotika, wie wir es jetzt hatten, kann man nämlich die Botenstoffe auch aufbauen. Und das Melatonin entsteht nämlich aus dem Glückshormon Serotonin. Das ist die nächste Stufe. Und wenn man einen Serotoninmangel hat, hat man eben meistens auch einen Melatoninmangel. Mhm. Und Melatonin tut wieder den entspannenden Parasympathikus aktivieren, dass man eben mehr in die Entspannung mhm. und die Regeneration kommt. Das hebt einem eigentlich ein bisschen aus dem Teufelskreis raus. Mhm. Serotonin selber kann man aufbauen, so die Basissubstanz ist die Aminosäure Tryptophan. Nur wenn ein Mangel besteht, ist es sehr schwierig mit dem Tryptophan das können zu haben, weil nur ein Bruchteil, etwa 2-4% wird dann umgewandelt. Ja. Und hier gibt es einen kleinen Trick, das ist leider rezeptpflichtig, das ist das 5-Hydroxytryptophan, also die aktivierte Form, das ist gerade die Form von dieser Aminosäure, die dann direkt in Serotonin umgewandelt wird. Und die kann man dann einsetzen. Die wird auch viel verschrieben.
Ist fast wie Pfanne fertig.
Ja, ist nicht der Pfanne. Ganz, und ja. man kann es wirklich dann in die Richtung schienen, oder? Vom Glückshormon ja, quasi führen. Und beim Tryptophan ist es so ein bisschen wie Waage, was daraus wird. Und dazu kann man dann auch einen schönen B-Komplex geben. Das hilft bei dieser Umwandlung und tut eben auch die Nerven stabilisieren. Ja.
Okay. Ich muss mir das selber beschreiben.
Eben Melatonin und Serotonin sind sehr nahe zusammen. Man kann auch das Dopamin aufbauen. Das ist mit Aminosäuren einfacher. Das sind zwei Bausteine, Phenylalanin und Tyrosin, die werden sehr gut umgewandelt in Dopamin. Das kann man rezeptfrei beziehen.
Und wie ist es mit dem Magnesium?
Ist auch sehr gut, weil gerade wenn man in der verstopften Phase ist, macht es den Stuhl dünner, es entspannt. Das ist sehr gut auch, ja.
Jetzt meine Frage, kann man es überdosieren? Kann man zu viel, zu glücklich sein?
Nein, das Einzige, was man kann, bei dem rezeptpflichtigen 5-Hydroxytryptophan, die kann man recht hoch dosieren, aber wenn jetzt jemand Antidepressiva oder gewisse Medikamente, muss man ein bisschen schauen, aber die Ärzte, die das verschreiben, wissen das.
Also man kann es locker mal ausprobieren, ohne dass man eben irgendeine Diagnostik gemacht hat, man zu wenig von dem Serotonin von dem Dopamin. Kann man es mal ausprobieren, geht es einem besser mit den Aminosäuren oder nicht?
Ja, aber man kann auch eine super Diagnostik machen.
Wie jetzt denn?
Für Pipa würde sich also einerseits kann man für den Darmaufbau kann man eine Stuhlanalyse machen, wo man genau sieht, was fehlt, was kann man, was baut man auf.
Ist auch nicht sexy, wenn man es in ein Röhrchen füllen, aber
einfach bitte nicht eine Woche daheim mal rumliegen lassen, es ist explodiert, das Teil. Und ja, nicht gerade am Freitag.
Ausser wir haben keine Bakterien im Darm.
Oder also am...
Du, jetzt keine Gas.
Nein.
Schon eine Diagnostik.
Im Sommer ist wirklich das Problem, wenn man es am Freitag macht und dann in den Briefkasten tut und so 40, 8, 60 Grad in dem Briefkasten wird, dann kann das wirklich explodieren.
Ich muss hier noch so schnell etwas los. Es war ein Tiefpunkt von meiner Karriere gewesen, der Stuhldiagnose, wo die Leute in Apotheke so eine
Präventionskampagne.
Man musste das Stäbchen einfach kurz reinstecken und nachher in die Flüssigkeit. Und die haben wirklich gerade direkt reingegagelt.
Ja, wir haben richtige Möcken und müssen rauskratzen. Das war nicht so angenehm.
Dann habe ich mir dann so vorgestellt, ich sei so Gerichtsmedizinerin. Und dann so Pulmex um Nasenflügel, einfach das
Den Trick hast du von mir. Und die Mauer habe in Rechtsmedizin so reingeschleust.
Ja, das hat so gestunken.
Aber noch zurückzukommen.
Ja, sorry.
Zur Diagnostik. Also man kann den Darm anschauen, aber man kann ein Neurostressprofil machen, wo man das Dopamin und Serotonin messen, indirekt über den Urin und kann wirklich feststellen, habe ich einen Mangel oder habe ich ihn nicht, habe ich einen schweren Mangel und dann kann man es entsprechend dann mit diesen Aminosäuren-Trios aufbauen.
Also übrigens, sonst Hormonanalyse bitte nicht im Urin oder im Speichel. Das kann man eher im Blut, aber jetzt gibt die Ausnahmen.
Kann man nur dort. Genau. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich auch noch im Blut, das weiß ich jetzt gar nicht, aber der übliche ist im Urin.
Okay.
Also was haben wir jetzt? Du hast jetzt mit den Aminosäuren gesagt. Nachher haben wir gesagt, Darmaufbau.
Fastenstreik.
Fastenstreik, ja. Gut. Aber natürlich nochmal unter Aufsicht und mit ganz vielen Büchern könnte man mal eine Folge machen. Und nachher eben den Darmaufbau, den kann man ja eben mit Probiotika machen. Und dort ist noch gut zu wissen, dass L-Glutamin, das ist ein bisschen so wie das Nährsubstrat für die Darm, Schleimhaut, Zellen, da kann man wirklich 5 Gramm täglich nehmen.
Das ist auch eine Aminosäure.
Das ist auch eine Aminosäure. Und das ist wirklich auch energiemässig, bringt das recht schnell sehr viel. Also das ist, muss man sogar aufpassen, wenn jemand zu manischen Zuständen neigt, dass er nicht die ganze Zeit, also dort kann man mit der Dosierung ein bisschen spielen.
Ist es nicht recht bitter? Ich glaube, das habe ich mal probiert.
Nein, ist nicht bitter.
Nein, das kannst du recht gut.
Okay.
Dann galoppierst du dann wieder über die Felder.
Und das ist mein Ziel.
Ja, das wäre mal eine Alternative zum Red Bull. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Wirksames, energiemässig, aber eben wirklich für die Darmschleimhaut und unterstützt die Darmflora, die man dann zusätzlich nimmt. Und nicht zu vergessen, wenn man die Darmflora, die Präparate auch nimmt, dass man die Darmflora sich auch ein bisschen häschelt. Und das heisst, viel Fasern essen. Also die Ernährung macht dann, dass die Darmflora auch besteht. Also
füttert sie.
Man muss sie ein bisschen füttern. Du kannst dann nicht nur einfach mal einen Monat eine Kur machen und dann den Rest wieder nur, weiss nicht,
Fast Food
Bullshit essen. Oder? Du musst dann schon mit Fasern die bei Laune halten.
Okay.
Ja, so bei der Pipa, die schicken wir in eine Auszeit mit einer Villa Margarita-Tasche voll Produkt für den Darmaufbau. Vielleicht ein Quartett an Aminosäuren für die Glückshormone aufzubauen und eben das Glutamin für den Darm.
Und Sport soll sie ein bisschen machen.
Ja, Sport. Ja, Sport
ist ja sehr sportlich. Mhm.
Ne? Zum alten Darm aufbauen und beruhigen und wieder ins entspannende System kommen. Ja. Ja.
Also das, was ich wirklich am meisten gelernt habe, ist, dass das Hirn bekommt mehr Infos vom Darm als umgekehrt. Das ist für mich wahnsinnig.
Mhm. Ja. Mhm. Also es ist ein bisschen Darm über Kopf.
Genau. Mhm. Ja. Und das ist wirklich mein Fazit.
Und mein Fazit ist auch noch, einfach Melatonin nicht vergessen bereits, Darm. Das habe ich auch in der Vorbereitung noch einmal gemerkt. Mhm. Und eben, du hast jetzt gesagt, Sport und Entspannung ist wichtig. Und manchmal muss man ja kann man nicht einen Tag von einem Tag auf einen anderen alles ändern. Ich würde einfach noch erwähnen, dass man mit der Atmung den Parasympathikus auch aktivieren. Mhm. Also das heisst, man kann ihm wie vormachen, wir sind entspannt. Und sonst kann man ja dort nicht direkt eingreifen, außer eben mit Stressreduktion, Resilienzstrategie. Einfach Atmung ist
das neue Lieblingswort, ja, Resilienz.
Kann man über die Atmung etwas machen, einfach, man muss daran denken.
Also das können wir allen als Take-Home-Message mitgeben, dünnt regelmässig den Kopf lüften, das entlüftet auch euren Darm.
Du, das ist aber
so schön gesehen. Wir gehen lüften. Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.